Willkommen zur 265. Folge von Presales Unleashed. Das ist nach wie vor dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
So sieht es nämlich aus und das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. Und wir haben gerade schon rausgefunden, das Thema kommt dieses Mal von mir, aber ich habe es vergessen. Deswegen, Tim, was habe ich uns heute mitgebracht?
Du hast mich letzte Woche schräg von der Seite angequatscht und hast gesagt, hey, hier, wir müssen mal einen Podcast machen zum Thema Learnings für frische SE-Leader. Und also für Menschen, die frisch in der Presales-Führungsrolle sind. Und auch wir beide waren ja irgendwann mal frisch in der Presales-Führungsrolle. Deswegen können wir vielleicht da so zwei, drei Dinge mal teilen.
Ja, da war was und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
Können wir die Therapie zuerst oder können wir die hinten anstellen?
Therapie, ne, finde ich super. Also mittlerweile siehst du, hat sich das bei dir schon eingesprungen. Was hat dich denn letzte Woche bewegt?
Meine Güte. Also ich habe zwei Dinge, die ich teilen kann. Das erste, was mich bewegt hat, im positiven Sinne, ich war auf einem Konzert von den Foo Fighters. Foo Fighters, keine Ahnung, wie man das
eigentlich
sagt.
Foo Fighters, nice.
Ja, Foo Fighters. Und also ich höre ganz gerne Heavy Metal tatsächlich. Jetzt nicht ständig, aber immer mal wieder so ein bisschen, auch gerne im Fitnessstudio und so weiter. Ich würde jetzt aber nicht sagen, und da würde ich die eher einsortieren, die machen ja kein Heavy Metal, sondern das ist eher Rockmusik. So, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Punk, whatever, keine Ahnung, da hauen mich jetzt wahrscheinlich ein paar Leute schon auf den Kopf, wenn ich das so sage. Also und daran merkt man schon, ich habe keine Ahnung, was dieses Genre angeht und ich habe jetzt auch nicht in meiner Jugend hoch und runter Foo Fighters gehört. Aber ein guter Kumpel hat mich gefragt, hey, hast du nicht Bock mitzukommen? Und ich dachte mir, hey, so Konzert ist immer irgendwie ein Event, ist immer irgendwie immer interessant und so weiter. Und dann bin ich halt mitgegangen und die haben 3 Stunden lang durchgespielt, also wirklich krass. Und ich muss sagen, das hat mich begeistert. Es war in der Allianz Arena hier in München, keine Ahnung, wie viele Zehntausende von, das Ding war auch, also praktisch komplett voll, also nicht nur die Ränge waren voll, sondern unten auch der Rasen war voll. Fette Bühne, fetter Sound, Vorband und so weiter. Und obwohl ich keine emotionale Bindung jetzt zu Foo Fighters habe, hat das dieser Frontman, der sehr gut durch diese 3 Stunden durchmoderiert hat, mich trotzdem das ein oder andere Mal emotional berührt. Also fand ich toll, hat mich gerührt und das ist der Beweggrund Nummer 1 letzte Woche.
Ja, also kann ich fühlen, ne? Und Foo Fighters, also ist Rockband, bist du, würde ich sagen, komplett richtig. Und der Frontmann, der Dave Grohl, der war früher der Schlagzeuger bei Nirvana.
Ah ja,
und jetzt steht er bei denen an der Gitarre und singt. Und also die sind, selbst wenn du dir so live Dinge auf YouTube anschaust, ist einfach geil. Also die haben, die haben Aura.
Ja, 100%. Das ist so. Und deswegen hat es mich bewegt. Und das Zweite, was mich bewegt hat, das ist vielleicht ein bisschen näher jetzt auch an unserem grundsätzlichen Thema des Podcasts dran. Ich bin ja inzwischen Account Executive. Hast du ja gemerkt jetzt, ne? Also du bist Chief Product Officer und ich bin so CMO und CRO von so einer kleinen 4-Mann-Firma. 4-Mann- und Frau-Firma.
4-Personen-Unternehmen. Ja, ich wollte sagen, also AE ist ja gnadenlos Underestimator. Du bist ja Chief Revenue Officer eigentlich. So alles in einer Person. Aber ja, du wechselst jetzt wirklich auch praktisch täglich auf die dunkelste Seite im Vertrieb.
Genau. Also. Und ich erzähle ja ab und zu hier mal, und da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, wie viel wir tatsächlich in der Woche mit SE-Führungskräften sprechen. Da geht es ja heute auch im Podcast dann nochmal ein bisschen drüber. Und letzte Woche hatte ich aber, das kommt wahrscheinlich ab und zu mal vor, ich hatte so 24 Stunden Fenster, in dem mir 5 Leute den Termin abgesagt haben. Und dann dachte ich mir, was ist jetzt hier eigentlich schiefgelaufen? Ja, ist es irgendwie zu heiß? Haben die Leute zu wenig hydriert? Sind sie doch frühzeitig in den Urlaub gefahren? Ja, und also immerhin 4 von 5 haben es geschafft, einen alternativen Vorschlag zu machen, wo ich sage, okay, das ist eine Absage, die kann ich ernst nehmen. Also da war wirklich irgendwas, wo gerade mal die Priorität, und ist ja auch fair enough. Ich will ja gar nicht behaupten, dass das, was wir tun, hier das Allerwichtigste der Welt ist. Es gibt manchmal Themen, die muss man höher priorisieren, das ist vollkommen fein. Also 4 von 5 haben es auch geschafft, einen Gegenvorschlag zu machen und somit konnte ich es dann erstmal ernst nehmen. Aber eine Person hat auch einfach auf Absagen gedrückt und nie wieder was gehört bisher. Also ich dachte, was ist das eigentlich für eine Nummer? Wohlgemerkt eine Person, mit der ich schon 3 Mal gesprochen habe. Also eigentlich ist das schon so ein bisschen so ein Vertrauensverhältnis, wo ich dann denke, ja, okay, irgendwas muss passiert sein. Aber hat mich dann trotzdem ein bisschen geärgert.
Ja, spannend. Ich wollte sagen, manchmal reicht das Verhalten der Leute. Da muss man gar nicht mit denen reden. Da weißt du auch schon, was Phase ist. Ja, und ich meine, wenn ich dich richtig verstanden habe, weil ich kenne die Story ja tatsächlich schon, du klagst mir immer dein Leid aus dem aus dem Vertrieb. Die haben zwar brav einen Vorschlag gemacht, aber alle für den gleichen Tag. Und an dem Tag sind wir eigentlich.
Ja, gut, das ist dann halt operatives Bullshit-Bingo. Ja, ja, operatives Bullshit-Bingo. Da kommt dann ein Gegenvorschlag. Da freue ich mich da natürlich erstmal drüber. Da gucke ich auf meinen Kalender und sage halt, ja, es geht halt dann nicht. Ne? Der Grund, warum wir jetzt diesen Slot ausgesucht hatten, war halt schon, naja. Und dann geht's hoch vor und zurück und dann checke ich meinen Kalendli-Link und dann schaffen es die Leute nicht, auf den Link zu klicken. Naja, wir kennen das alles.
Ich wollte gerade sagen, dann checkst du erstmal den Kalendli-Link in der Hoffnung, dass das jeder bedienen kann. Man versucht es den Leuten ja so einfach wie möglich zu machen, aber manchmal stell ich auch immer fest, dass einfach nicht einfach genug ist und ja, manche Dinge sich uns nie erschließen werden. Aber ich fühle das und du hast es gerade so fast sehr bedächtig gesagt. Also ich finde, du kannst auch stolz auf dich sein. Und wir können auch stolz auf uns sein, was wir da schon gebastelt haben. Und ich mache an der Stelle hier mal ein Versprechen. Er wird auf jeden Fall weitergehen. Ja, und wird noch ein bisschen krasser, als es schon ist.
Das Ding wird immer fetter. Ja.
Das Ding. Dieses Video, um Gottes Willen. Also ich muss mal ein First World Problem teilen, wo ich merke, es gibt mittlerweile nur noch wenige Dinge, die mich also wirklich so, also sinnlos emotional triggern, aber das triggert mich nach wie vor. Und zwar, ich mache eine Herleitung, ja. Du kennst das, wenn du in Urlaub fliegst und dann hast du Gepäck aufgegeben und dann stehst du am Ankunftsort, je nachdem, an diesem Gepäckband und wartest auf deinen Koffer. Ja? Und dann haben irgendwie die, also der Großteil der Menschheit hat die Angewohnheit, mit seinen Kniescheiben an diesem Gepäckband zu stehen.
Oh, es triggert mich auch so hart, ey. Ganz schlimm.
Es könnte ja als nächstes mein Koffer kommen, ja. Aber dieses Gepäckband ist ja, also sie sind zwar lang, aber nie so lang, dass da irgendwie alle Flugzeuge ist. Und ich denke mir immer, Freunde, einfach 2-3 Meter von dem Gepäckband wegstehen. So, und ja, der Mensch.
Dann haben alle Platz, ja. Das triggert mich so ähnlich wie die Leute, die schon 2 Stationen vorher im Bus aufstehen, um zum Ausgang zu gehen. Weil ich mir denke, Güte, ist wirklich.
Diese Person kann dann vortreten, nimm dein Gepäckstück und irgendwo vielleicht noch so einen kleinen Gang frei und dann einfach abdüsen. Ne? Und dann war ich die Woche natürlich mal wieder im Gym und da ist das gleiche Phänomen. Da gibt's ja dann in also so normalen Gyms die Hanteln, ne? Die Freihanteln, die Kurzhanteln, die liegen da auf so Bänken oder wie auch immer.
Ja, so Regalen, Hantelständer.
Genau. Ja. Hantelständer, genau. So, und dann habe ich festgestellt, gibt es da auch extrem viele Leute, die sozusagen sich da die Hantel packen, egal, irgendein Gewicht, ja, und stehen dann 5 Zentimeter vor diesem Ding und machen dann so Flyings, weißt du, so links und rechts die Arme hoch, so 3 Meter Spannweite. Ja. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt da diese 10-Kilo-Hantel mir gerne holen möchte, so, also klar, mach erstmal fertig, ich habe ja Zeit. Ja. Und das andere, die schieben sich dann diese Hantelbänke, also so 10 Zentimeter vor dieses Regal, ja, und nutzen dann noch die unteren Hanteln so als Fußablage, um dann da irgendwie ihre rüber. Und dann denke ich mir so, weißt du, bist du eigentlich alleine in diesem Gym? Ja, und was mich dann auch noch immer so animiert ist, also wir haben das, wo diese Hantel sind, da Spiegel und dann stehen da so 2 Hantelbänke, ja. Und dann gibt's manche Leute, die stellen dann ihr Getränk und in ihr Handtuch einfach, also die nutzen diese Bank als Ablagefläche, wo ich mir denke, also wie warum denn so rücksichtslos? Leg dein scheiß Handtuch doch da drüben an die.
Ja, da gibt's einfach aufs Maul.
Und ich meine, First World Problems, to be fair, aber da merke ich immer wieder, da frage ich mich immer kurzzeitig, also wie egoistisch kannst du eigentlich sagen, ich verstehe das schon, ne? Der Weg ist dann kürzer, die Dinge wieder abzulegen, aber ist ja auch alles gepolstert. Also ich nehme die Dinge immer, gehe halt 3 Meter rückwärts und dann kannst du auch deine Übungen machen und jeder andere kommt dann auch hin, wenn er gerade halt eine Hantel braucht. Also ich, naja, anyway, Rant Ende und mal zurück zum Thema. Was war das nochmal?
Learnings für frische SE-Lieder. Und wenn du willst, kann ich gerne mal einen Auftakt machen. Obwohl du das Thema vorgeschlagen hast.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ganz viel im Kopf. Ich glaube, manche Dinge, die haben auch gar nichts mit der Tatsache zu tun, dass es SE-Lieder ist, sondern einfach, dass es die erste Liederrolle ist. Da glaube ich, gibt es sicherlich ein paar Überschneidungen. Und ich teile auch mal gerne die Story von meiner ersten Leadership-Rolle. Aber ja, hau mal raus und dann kann ich mal meine Geschichte noch hinterher erzählen. Ist okay.
Also ich habe so ein paar Sachen mitgebracht, die ich selber ausprobiert habe, als ich dann selber in die Führungsrolle kam. Zum zweiten Mal in die Führungsrolle kam, muss man ja dazu sagen. Ich hatte ja schon mal damals, als ich in Südafrika gewohnt habe, hatte ich ein Team geleitet. Dann bin ich zurück in die IC-Rolle, als ich nach Deutschland zurückkam. Und dann habe ich dann bei Miro das Team übernommen wieder. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die ich beim nächsten Mal wieder so machen würde. Also positive Learnings im Sinne von, ich habe aber auch 2 Dinge mitgebracht, wo ich sage, das würde ich beim nächsten Mal vielleicht auch ein bisschen anders machen. Also in beide Richtungen. Und eine Sache, das ist jetzt super taktisch und operativ, aber es hat mir super geholfen. ich habe in den ersten 2 Wochen, als ich das Team übernommen habe, jetzt in diesem Fall bei Miro, habe ich mit jeder Person, die in dem Team war, mir einen kompletten Vormittag einzeln wohlgemerkt, also im One-on-One einen ganzen Vormittag geblockt und wir haben uns einfach nur mal zusammengesetzt. Wir waren dann einen Kaffee trinken, wir waren auch gemeinsam Mittagessen, wir haben natürlich uns ganz viel unterhalten und ich habe auch so ein paar Fragen mitgebracht, weil ich natürlich verstehen wollte, was ist für ein Mensch, was bewegt diese Person, was hat die für Erfahrungen gemacht, was bringt die vielleicht auch für Fähigkeiten mit, wo rumpelt es vielleicht auch gerade. Ich bin ja auch die Führungsrolle angetreten, um vielleicht mitzugestalten, das ist noch ein anderer Punkt, auf den ich gleich kommen möchte. Aber das ist natürlich ein massiver Zeitinvest, je nachdem, wie groß dann das Team auch ist, dann bist du da schon mal viele, viele Stunden damit beschäftigt. Aber es hat mir einen krassen Boost gegeben, so viel intensive Zeit mit diesen einzelnen Menschen zu verbringen. Da habe ich so viele Dinge gelernt, die du normalerweise links und rechts nicht irgendwie lernen würdest, die aber trotzdem geholfen haben, diese Person besser zu verstehen. Und dann über die Jahre, die danach gekommen sind, die Monate, die Quartale, konnte ich trotzdem all diese Dinge, die wir dort diskutiert haben, immer in den Kontext einbetten und würde ich jederzeit wieder so machen. Hat mir krass geholfen. Kurz nur eine Sache, bevor wir weitermachen. Und die ist für dich, wenn du ein Pre-Sales-Team führst. Jan und ich haben nach 15 Jahren im B2B SaaS und SE-Leadership immer nach einem Ort gesucht, wo man echte Führungsthemen besprechen kann. Kein Sales-Pitch, keine Produktdemos, einfach ehrlicher Austausch mit Leuten, die dieselben Herausforderungen kennen. Wir haben diesen Ort ehrlicherweise nie gefunden, also haben wir ihn jetzt selbst gebaut. Unsere Pre-Sales-Leadership-Workshop und Dinner sind genau das. Ein Invitation-Only-Event für SE-Leader. Maximal 35 Teilnehmer pro Stadt, ausschließlich Führungskräfte. Workshop-Teil am Nachmittag zu echten Leadership-Themen wie Scaling, Enablement und Operations und danach gemeinsames Dinner mit Essen und Getränken inklusive. Das Ganze machen wir 4-mal im Jahr in Berlin, Frankfurt, Köln und München. Die Spots sind typischerweise stark begrenzt und die Events sind in der Vergangenheit schnell ausgebucht gewesen. Das heißt, wer hier wartet, der schaut eher in die Röhre. Für 49 € sicherst du dir deinen Platz bei der nächsten Stadt oder du trägst dich einfach direkt auf die Warteliste ein, bevor die offiziellen Tickets überhaupt live gehen. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit findest du auf serockstars.com/dinner. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes für dich. Und jetzt zurück zur Folge.
Was waren so 1-2 Fragen, die du dir zurechtgelegt hattest, die dir dann geholfen haben, das besser einzuordnen?
Also, ich hatte zum Beispiel versucht zu verstehen, was die Person motiviert hat, in dem Fall zu Miro zu kommen. Also, gab es irgendwas, was dich besonders angepinkt hat? Gab es vielleicht auch irgendwas, was dich aus dem alten Job rausgedrückt hat? Und bei einer Person war es tatsächlich auch so, dass die mit ihrem vorigen Manager sehr unzufrieden war, dass das einer der Kündigungsgründe war. Und da habe ich dann natürlich nochmal doppelt nachgefragt, um zu verstehen, okay, also was ist denn da passiert, was dich so abgeärgert hat, dass du dann gekündigt hast? Natürlich vor dem Hintergrund, dass ich das gerne vermeiden würde, weil SEs sind schwierig zu finden und das Letzte, was ich haben wollte, war die Führungsrolle antreten und direkt mal die erste Kündigung einsammeln. So. Also um ein Beispiel zu nennen. Na, ich habe natürlich auch zum Beispiel Dinge versucht herauszufinden, wo läuft es denn gerade gut mit unseren Vertriebskollegen, wo knarzt es manchmal ein bisschen, wo verbringst du die meiste Zeit, wo glaubst du, könnten wir noch besser werden, auch solche Dinge habe ich gefragt.
Ja, ist eigentlich eine schöne Überleitung vielleicht mal zu meiner Geschichte und das hat noch gar nichts mit Pre-Sales zu tun, sondern diese erste Führungsrolle. Ne? Das heißt ja auch, du wurdest dann promoted, neudeutsch, oder? Eben befördert und da müssen wir vielleicht mal ein bisschen über Motivation sprechen. Als ich, wann war das? Anfang 20 oder was? In diese erste Führungsrolle gekommen bin, da war meine Motivation, also heute würde ich sagen,
also war also Anfang gut, 20, ja. Als du Anfang 20 warst.
Als ich Anfang 20 war, ja, genau. Ja,
also vor über 20 Jahren, ja.
Vor über 20 Jahren, genau. Und ich würde sagen, sie war nicht wirklich gesund, ich nenne es mal gesund, ja. Weil, also es war so ein mittelständisches Unternehmen und dann gab es da diese Option und also ich würde sagen, ich war da so richtig geil drauf, ne? Weil, also mir ging es um Status, ne? Ich habe dann diesen Head-of-Titel oder diesen Manager-Titel und da kriegst du natürlich mehr Kohle, ja, und irgendwann kriegst du vielleicht auch einen Dienstwagen. Je nachdem, also mir ging es extrem um Status. Heute könnte ich gar nicht mal genau erklären, wieso, weshalb, warum. Und das war sehr ungesund. Also war wirklich in der Nachbetrachtung sehr, sehr ungesund. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, also, und ich möchte ich gar nicht jetzt rumweinen oder mich beschweren, es war halt einfach so. Ich hatte keinen Mentor, also zumindest keinen guten, der mich da ein bisschen an die Hand genommen hätte und mich geguidet hätte. Ich habe mir den dann irgendwann also selber geheiert, blöd gesagt, und habe extrem viel Glück gehabt, dass diese Person im Prinzip schon alles gesehen hatte und selber gar keinen Statusanspruch mehr hatte und gesagt hat, mir macht das hier einfach inhaltlich Spaß und ich unterstütze den Jan so ein bisschen und das hat mir extrem geholfen. Aber bis dahin, glaube ich, bin ich durch jeden Scheißhaufen durchgelaufen und wenn dann noch nicht da lag, habe ich ihn selber quasi da hingelegt, dass ich dann da auch noch durchlaufen kann. Und das Learning daraus ist, sich über seine eigene Motivation auch mal vielleicht klar zu werden, ne? Ohne, und ich möchte die gar nicht bewerten. Ich kann für mich heute sagen, meine, die war im Nachhinein betrachtet, also für mich nicht gut und ist auch gar nicht das, wofür ich heute stehe. Ich gönne jedem, wenn er dann da mehr Kohle kriegt und einen Titel und so weiter. Und im besten Fall hast du es ja auch verdient. Aber mal in sich reinzugucken, was treibt mich wirklich an? Warum möchte ich Führungskraft sein? Was gibt mir das? Und vor allem aber auch, wer möchte ich als Führungskraft sein und was verkörpere ich damit? Was vertrete ich damit? Was möchte ich damit ausstrahlen? Wofür stehe ich? Was können die Leute, wenn sie mit mir arbeiten, erwarten? Ne? Und das, was du erzählt hast von deinem Miro-Start, das spricht ja schon dafür, dass du zu dem Zeitpunkt eine andere Art von Reflexion am Start hattest und dir mal Gedanken drüber gemacht hast, dass da ja andere Menschen sind und man sich um die kümmern muss. Und das wäre so ein Learning, wenn du da, also idealerweise schon in der Phase, wo du überlegst, das zu tun, ne, wo es irgendwie, bewirbst du dich vielleicht auf so eine Stelle, sich diese Frage selber zu beantworten. Ich glaube, in einem guten Hiring-Prozess würde dir die Frage auch mal jemand stellen. Bei mir war das halt nicht so. So, und deswegen, das ist für mich so das größte Learning, einfach diese Self-Awareness zu haben. Warum tue ich das? Was treibt mich da an? Was gibt mir das? Was will ich raus haben? Was habe ich zu geben? Und für was? Und jetzt Klammer auf Werte. Stehe ich als Führungskraft. Und deswegen habe ich eingangs gesagt, das hat jetzt nichts mit einer Pre-Sales-Führung, das hat einfach für mich allgemein was mit einer ersten Führungsrolle zu tun. Und hätte ich, also wäre es heute meine erste Rolle, würde ich da sitzen und das für mich mal in Ruhe aufschreiben. Und jetzt komme ich direkt zum zweiten Learning. Mir so früh wie möglich jemanden holen, der durch diese Phase schon durchgelaufen ist und die ganzen Fehler, die du machen kannst, vielleicht schon gemacht hat, und mit dem regelmäßig sprechen, ja, weil das war für mich so, so wertvoll. Also das kannst du, also mit Geld oder sowas gar nicht aufzuwiegen, was dieses Mentoring da dann bewegt hat. Und ja, heute wäre ich schlauer, da würde ich mir diese Menschen oder diesen Menschen versuchen, halt schon früher zu suchen. Ja,
also mir lag das schon auf der Zunge, jetzt hast du es im Prinzip selber ergänzt. Das sind, glaube ich, also meine Erfahrung ist, dass diese Fragen, die du gerade anregst, die man sich selber stellen sollte, das kann man natürlich zu einem gewissen Grad schon mit sich selbst ausmachen. Aber meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist das ein Gespräch, was du eigentlich mit jemand anders führen solltest. Idealerweise mit jemandem führen solltest, der dich da so ein bisschen hincoacht. Oder vielleicht jemand, wie du gerade als zweites Beispiel genannt hast, jemand, der vielleicht da schon 5 bis 10 Jahre voraus ist, der durch diese Phase schon durchgelaufen ist. Die dir nochmal ganz andere Fragen stellen kann, als du dir selber stellen könntest. Und das ist nämlich der Mehrwert von so einem externen Sparring, wenn ich es mal so nennen darf, dass dir Fragen gestellt werden oder nochmal nachgefragt werden. Da würdest du dich selber nicht hincoachen können, beziehungsweise nicht in derselben Geschwindigkeit, in derselben Wirksamkeit. Also das ist auch meine Erfahrung. Und man kann, weißt du, das ist ja auch immer in den vielen Unternehmen, auch bei Kunden, mit denen wir sprechen, sehen wir das ja auch, da werden Menschen in Führungspositionen gebracht, die vielleicht vorher in ihrer Individual-Contributor-Rolle einen extrem guten Job gemacht haben und dann auserkoren werden. Und dann heißt es ja ganz oft, ja, du bist jetzt Führungskraft, auf geht's. Da wird ja keine Anleitung gegeben, da wird nicht hingeführt, da wird auch nicht dem Mitarbeitenden mal die Möglichkeit gegeben, darüber zu reflektieren, was es jetzt eigentlich bedeutet, ein Team zu führen, sondern da heißt es einfach, jetzt bitte einfach mal loslegen. So habe ich das selber auch einmal erlebt. Und so hören wir es ja auch viel von den Menschen, mit denen wir so den ganzen Tag sprechen. Und da bleibt was auf der Strecke. Das ist einfach ganz klar.
Ja, und deshalb vielleicht jetzt sehr Metaebene, aber also eine Erkenntnis, die sich daraus ja auch so ein bisschen ableitet, außer du hast in deinem Unternehmen wirklich selber eine Führungskraft, die genau das alles tut, ne, die dich auch animiert, das zu machen, die dich in die Reflexion bringt und so weiter. Also, und das muss man auch mal an der Stelle sagen, in erster Linie bist du dafür verantwortlich. So, und wenn du dafür verantwortlich bist, dann ist es eben deine Aufgabe, das Maximum rauszuholen und sich dann zur Not den Coach, den Mentor, was auch immer, selber zu suchen und in diese Reflexion zu gehen. Und vielleicht, und das wäre so ein weiteres Learning, weil das also hatte ich dann auch, also später hatte ich das und das war dann gut, aber initial hatte ich das nicht, dass mir, also die Menschen, die mich da befördern im eigenen Unternehmen, eben auch mal so einen Plan irgendwie hinlegen. Und ja, den muss man halt manchmal einfordern. Und zu dem Plan gehört ja, dass die eine Idee haben, wie sie mich in diese Rolle reinentwickeln. Weil, also du warst dann vielleicht der beste IC, ne? Fair enough, ja. Und dann sagen die ja, weil du der beste IC bist, so. Und also das kann gut gehen, aber oftmals sind die besten ICs halt nicht unbedingt die besten Führungskräfte und sie werden halt dann befördert, weil es sonst keine Möglichkeit mehr gibt, ihnen irgendwie mehr Geld zu bezahlen oder sonstiger Schwachsinn. Also das einzufordern, wo ist hier der Plan mit mir, wie entwickelt ihr mich in diese Rolle rein, wie sieht mein Onboarding aus, ja? Und was ist vielleicht ein Training, eine Schulung oder ein Lehrgang oder wie auch immer wir das nennen wollen, den ich bekomme, um da hinzukommen, weil da ergeben sich ja auch unvorhersehbare Dynamiken. Ja, jetzt wirst du das. Vielleicht gab es drei andere in dem gleichen Team, die das auch gerne gehabt hätten. Ja. Und das gehört ja auch zu diesem, also zu dieser Transition irgendwie mit dazu. Also das muss ja von oben auch einer sauber kommunizieren. Ja. Weil drei Leute sind dann angepisst und die hast du dann in deiner ersten Führungsrolle in deinem Team. Ja. Kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß. Also, und trotzdem, du sitzt im Driver Seat, du bist der Chef, die Chefin über deine Karriere und da gehört dann, also heute kann ich das so locker sagen, damals habe ich das natürlich nicht gecheckt, deswegen machen wir die Folge, ja, fordert das aktiv ein. Ja? Und wenn du dann merkst, dass da von drüben nur heiße Luft kommt, dann fordert es umso mehr ein, weil es wird dir, ja, ja wirklich, das also ja. Ich kann ich später auch nochmal teilen. Ich lag am Ende mit Nierenkolik im Krankenhaus. So, und da hatte ich großen Anteil dran. Das muss ich auch, das habe ich in dem Moment natürlich nicht gecheckt, ja, das ist ganz klar. Aber da passiert ja einiges, ne? Du hast auf einmal Verantwortung, das stresst dich vielleicht auch und so weiter und so fort. Deswegen versuch so früh wie möglich auch dafür zu sorgen, dass du den Support kriegst, den du halt brauchst, ja? Du baust ja dir gegenüber auch eine unter Umständen krasse Erwartungshaltung auf. Also ich habe das gemacht, so ich bin jetzt hier der Chef in Anführungszeichen. Ich muss jetzt alles wissen, ich muss jetzt alles können, ich muss hier alle Probleme dieser Erde lösen, ja? Und also keine Annahme könnte falscher sein, aber also ich so habe ich dann auf dem harten Weg gelernt und bin ich auch dankbar dafür, dass ich lernen durfte. Ja. Aber das ist wichtig, glaube ich zumindest. In der heutigen Zeit noch mehr als vielleicht vor 20 Jahren, weil heute ist noch alles schneller, AI und bla 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 und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Ja, und du kannst dir selber helfen, indem du rechtzeitig dich halt drum kümmerst.
War für dich dieser Krankenhausaufenthalt und diese Krankheit, die ja anscheinend dann auch ein Ergebnis von, also ich unterstelle mal irgendwie Stress und Überforderung und keine Ahnung was war das für dich der Triggerpunkt zu sagen, okay, ich muss das mal irgendwie anders angehen, ich brauche jetzt vielleicht mal Unterstützung, ich will mich da ein bisschen mehr reflektieren?
Ja, auf jeden Fall. Also das war nicht mehr die erste Führungsrolle, sondern es war im Prinzip dann die zweite. Die erste Führungsrolle war, da hatte ich ein Team, was das Produkt gebaut hat, ne? Also hier so Produktmanager mäßig, ja. Und wir haben dann damit Scrum gearbeitet und so weiter. Das war fun. Das war witzig. Da habe ich viele Probleme noch gar nicht so gesehen, weil das waren ja vorher die Kollegen und Kolleginnen quasi, die auf der gleichen Ebene waren. Das war ein relativ kleiner Sprung und da lief auch einfach alles, ne? Die haben ihr Ding gemacht. Wir haben uns gut verstanden. Es gab die ganze Zeit Pizza und so weiter und so fort. Und trotzdem in der Nachbetrachtung habe ich da schon unfassbar viele Dinge falsch gemacht, weil ich, also als ein Beispiel, ich habe nie zugehört. Ne? So, ich dachte, ich bin jetzt hier der geile Hecht, der da hier halt das Team leitet und managt. Hab mich immer gefreut, dass ich dann da in den höheren Runden in dem Unternehmen sitzen durfte und irgendwelche schlauen Sachen sagen durfte. Aber ich habe total den Kontakt zur Basis verloren, habe das viel zu spät gemerkt. Und da, wo es dann schlimmer wurde, war diese nächste Führungsrolle, weil da auf einmal ist der Bereichsleiter gegangen in dem Unternehmen. Und dann war eben diese Stelle frei. Und ich meine, also ich war damals schon durchaus sehr selbstbewusst und hatte halt dieses Anspruchsdenken und habe halt dann zum Vorstand gesagt, also ich würde gerne machen hier, ne? Also so. Und irgendwie war dann auch sonst keiner da.
Das war
beim selben Unternehmen. Beim selben Unternehmen. Und war natürlich auch cool, dass die mich da grundsätzlich supported haben von der Vorstandschaft. So, und dann war ich da drin und da habe ich unfassbar schnell gemerkt, also hier sind manche Dinge, das fühlt sich irgendwie komisch an, ne? Oder dann später ungesund. Dann habe ich eben mir meine rechte Hand selber eingestellt, so wie ich dachte, dass das für mich Sinn ergeben könnte. Und der hat auch extrem geholfen. Und trotzdem hat das andere nicht verhindert. Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt, ne? Also mir war das überhaupt nicht klar, dass das so viel so viel Stress ist und mir so wenig gut tut, ja, bis die Freundin gesagt hat, hey, du hast so krass abgenommen, ja, und ich so, boah, was soll der Scheiß, lass mich in Ruhe. Und also ich habe, selbst da habe ich es noch nicht gecheckt, ja, so, weil ich das so weggeblockt habe, wegignoriert habe. Und dann kam der Tag, wo ich so dachte, also ich weiß nicht, jemand, der schon mal eine Nierenkolik hatte, der kann dann mitfühlen. Also diese Schmerzen, unvorstellbar, habe ich noch nie gehabt. Ab ins Krankenhaus und die Woche später dann direkt nochmal ins Krankenhaus. Das war allerdings schon zu einem Zeitpunkt, wo ich für mich beschlossen hatte, ich werde dieses Unternehmen verlassen. Mhm, und okay. in der Nachbetrachtung war dann klar, diese erste Nierenkolik war, als die den Vertragsentwurf geschickt haben von der neuen Company. Und das zweite Mal, als die gesagt haben, so, wir stellen dich ein. Und da ist alles aus dem Körper raus, alles abgefallen. Die einen kriegen eine Grippe, die anderen eine Nierenkolik und so weiter. Und ich habe das dann später mit Coach und Psychologe so aufgearbeitet. Und es war ganz klar, also das hat sich alles angestaut. Also und natürlich kam der Druck extrem auch von mir selber. Das ist logisch. Natürlich auch ein Stück weit vom Umfeld. Und irgendwann kannst du es nicht mehr kontrollieren. Denkst, wenn du noch mehr rackerst, noch mehr arbeitest, dann wird's. Und es waren ja in meinem Umfeld Leute, die versucht haben, mich zu warnen, ne? Aber auch die habe ich nicht gehört, habe ich gesagt, also hier, hör auf, mir auf den Keks zu gehen, blöde Freundin, so ungefähr. So, aber die nehmen es halt wahr. Und ich, weißt du, ich wollte das ja auch nicht wahrhaben, weil das hatte für mich zu dem Zeitpunkt was mit Versagen zu tun und ich hatte ja natürlich keinen Bock, so ein Versager zu sein. Und dann danach das mal aufgearbeitet und dann war ganz klar, wo das herkam und wo ich mir den Druck mache und wo vielleicht von außen was gefehlt hat. Aber auch da, weißt du, ich möchte den anderen Leuten gar keinen Vorwurf machen. Ich wusste es halt damals nicht besser. Und danach wusste ich es besser. Und dann habe ich in dem Zuge für mich auch geguckt, also was ist denn eigentlich mein Wertesystem, was damit reinspielt und habe das ja für mich neu definiert und bin dann von dem Zeitpunkt an so damit weitergelaufen. Was davor passiert ist, also konnte ich jetzt ja nicht mehr ändern. Blöd gesagt, aber was halt dann in Zukunft passiert, das konnte ich ändern. Und das war sehr einschneidendes Erlebnis. Muss man am Ende des Tages sagen. Und deswegen sage ich, wenn du die Möglichkeit hast, diese Reflexion, dieses sich mit sich selber auseinandersetzen, von außen mal diese Fragen zu bekommen und für sich so ein Gerüst zu bauen, was du dann auch selbstbewusst nach außen vertreten kannst und eben auch gucken kannst, ab welchem Zeitpunkt ist es nicht mehr für dich, ja, und dann auch eben sagen kannst, so, hier ist vielleicht Walk Away, da ist der Walk Away Moment und also den habe ich bin dann irgendwann gewalkt, aber den habe ich sicherlich verpasst und ich habe viele Gespräche nicht geführt, das alles in mich reingefressen, das mit keinem geteilt, so, und irgendwann macht's halt bumm, zwischendrin wäre meine Mutter noch fast gestorben, das kam dann auch noch dazu und dann hat sich einiges aufgestaut, ja, und dann in der Nierenkolik hatte es sich dann mal final entladen, so, und heute kann ich sagen, also das waren natürlich so einschneidende Momente, wo sich dann viele Dinge geändert haben, aber das wünsche ich keinem, also weder diesen emotionalen Druck noch diese Nierenkolik, und also jetzt wiederhole ich mich natürlich, aber je früher du das für dich irgendwie klar ziehst und Leute hast und dir diese psychologische Sicherheit für dich selber baust, mit klaren Grenzen, mit klaren Guardrails. Ich glaube, desto gesünder, deswegen habe ich vorhin gesagt, in der Nachbetrachtung ist es eher sehr ungesund gewesen, desto besser, glaube ich, ist es, ja.
Ja, du, danke fürs Teilen. Also ich lerne dich ja jetzt über die Jahre hinweg ja auch immer noch ein bisschen besser kennen und da kommen dann immer so hier und da neue Bits und Bytes rüber, sodass ich nicht nur unsere Hörenden, sondern auch ich noch ein bisschen was über dich lerne. Ich hab ja diesen vorherigen Jan ja nie kennengelernt. Wir haben uns ja erst kennengelernt, da warst du bei Calidus Cloud in der Führungsrolle. Da hattest du einen großen Teil von diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast, ja auch schon durchlaufen. Ich meine, ich habe dich sehr gerne als Führungskraft gehabt. Ist ja irgendwie auch klar, sonst wären wir nicht jetzt hier gemeinsam, wo wir sind. Aber gleichzeitig kann ich auch sagen, dass das auch nicht der Standard war. Ja. Ich durfte ja viele Führungskräfte erleben und manche haben die Rolle eben ganz anders interpretiert als du. Und es bringt mich zu einem Punkt, den ich hier auch als Learning 2 von meiner Seite auch vielleicht nochmal mitbringen kann, der auch auf etwas anknüpft, was du vorhin schon gesagt hast. Es ist ja häufig so, dass die besten Solution Engineers sind dann diejenigen, die zu einem Manager werden. Und man muss sich einer Sache hundertprozentig bewusst sein, in dem Moment, wo du als SE eine Führungsrolle antritt, dein Job wird sich zu 100% ändern. Du arbeitest heute an einzelnen Opportunities, du stimmst dich mit deinen Account Executives ab, du closed Deals, du bereitest Demos vor, du beantwortest RFPs, du machst diese ganze Arbeit und das ist im Prinzip 100% deines vielleicht bist du mal auf einer Messe und so weiter, ne? Also wir wissen alle, was SEs so machen den ganzen Tag. Aber in dem Moment, wo du eine Führungskraft wirst, ändert sich der Job praktisch zu 100%. Da wird ganz wenig übrig bleiben von dem, was du vorher gemacht hast. Zumindest meine persönliche Perspektive, meine persönliche Meinung an der Stelle vielleicht auch, wenn du es richtig machen willst. Und damit meine ich Learning 2, was wir ja auch viel beobachten. Wir dürfen ja jetzt hier auch seit anderthalb Jahren oder noch länger haben wir auch die kostenfreie SE-Leader-Community aufgebaut. Dort nehmen wir auch immer wieder neue SE-Führungskräfte mit auf. Und ein Muster, was sich da ganz häufig abzeichnet, ist, dass die SEs, die vorher ein einzelner Mitarbeiter waren, dann in die Führungsrolle kommen, denken, sie müssen jetzt hier der super Pre-Sales sein. Sie müssen nach wie vor auf den fetten Opportunities arbeiten, sie müssen nach wie vor irgendwie die ganze Zeit Customer-Facing sein und sie müssen nach wie vor technisch die absoluten Experten sein, weil sie müssen ja das Team anleiten. Ich hatte sogar mal ein Teammitglied bei mir, der hat gesagt, naja, also mein voriger Chef war der absolute Technik-Crack und ich bin reingekommen in die Company und habe gesagt, also ich bin übrigens nicht der technische Experte, das ist übrigens auch nicht mein Anspruch. Zu wem gehe ich denn dann hin? Wen soll ich denn jetzt fragen? Habe ich gesagt, ja, die sind ja immer noch da. Also Technik-Experten gibt's hier wirklich links und rechts an jeder Stecke. Also ich bin's nicht. Ich kann dir mit anderen Themen helfen. Und ich bin halt nicht dieser super Pre-Sales, sondern ich sehe mich hier als Führungskraft. Und das ist die Falle, die wir halt ganz häufig sehen, dass die Menschen sich sehr schwer tun damit, dann die Führungsaufgaben und das operative Opportunity-Gedöns, was natürlich nach wie vor auch noch irgendwie da ist, das irgendwie sauber unter einen Hut zu bringen. Das führt dann manchmal zu statt 40-Stunden-Wochen 50, 60, 70-Stunden-Wochen, was natürlich dann, du hast das ja gerade sehr anschaulich beschrieben, wohin das führen kann, wenn man dann irgendwie auch in Mental Health-Probleme reinkommt, ist ja vorprogrammiert, so, wenn ich das dauerhaft mache. Deswegen, also mein Learning wäre, wenn du eine Führungsrolle antrittst, sei dir sehr bewusst darüber, wie viel konkret operativ an Opportunities möchtest du oder musst du oder wird vielleicht auch von dir erwartet mitarbeiten, weil eine Führungsrolle zu übernehmen ist einfach was ganz anderes als operatives Opportunity-Tagesgeschehen.
Ja, und da kannst du ja viele Sachen draus ableiten. Also das eine ist ja auch wieder, sich selber bewusst zu sein, wer möchte ich da sein, weil wer bin ich, weißt du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht. Das kristallisiert sich dann erst über die Zeit heraus und dieses, wer du sein möchtest als oder wie du diese Rolle gedenkst auszufüllen, dann musst du mindestens mal mit deiner eigenen Führungskraft und mit deinem Team teilen.
Ja.
Das wäre schon mal sehr hilfreich. Und
das ist schon fast zu spät, ja. Also das sollte ja mit der Führungskraft ja vorher schon mal geklärt sein. Also was erwartest du eigentlich von mir, wenn ich jetzt hier in die Führungsrolle gehe? Erwartest du nach wie vor von mir, dass ich 80% meiner Zeit an Opportunities verbringe? Da kannst du ja auch ja sagen, fair enough. Also wenn ihr beide die Führungsrolle so interpretiert, dann könnt ihr das so machen. Ich persönlich halte das dann für keine gute Führungskraft, aber das ist ein anderes Thema. Aber darüber nicht zu sprechen, wäre eine sehr große Gefahr, weil wenn dein Chef nach wie vor denkt, du bist weiterhin hier auf Opportunities und du denkst eigentlich, ich fange jetzt an, Menschen zu führen, dann kann ich dir also jetzt auflösen, dann wird es mit 80% Opportunity-Arbeit nicht klappen, weil die übrigen 20%, die dann noch da übrig bleiben, reichen nicht dafür aus, selbst wenn du ein kleines Team hast. So, deswegen ganz wichtig, das vorher klarzuziehen, diese Erwartungshaltung.
Ja, also dieses Alignment von deiner Seite und dann mit deiner Führungskraft und später auch mit deinem Team halte ich für unfassbar wichtig, dass einfach jeder weiß, woran er ist und die Erwartungshaltung klar ist. Und wenn vielleicht andere Leute in dem Unternehmen eine andere Erwartungshaltung hätten, du und dein Chef aber also in die gleiche Trompeten und die gleiche Geschichte erzählen. Ich hatte das ja auch, ne, dass ich mit meinem Chef sehr klar war. Also meine Interpretation von, ich bin hier die Führungskraft, ist genau so rum. Ja. Und dann aus dem Sales öfters mal die Frage kam, ja, wo ist denn eigentlich der Jan? Wo ist denn der? sehen den da nie beim Kunden? Ne? Und ich dachte immer, also können wir schon drüber reden, dass ich ab und zu auch mal bei einem Deal mit dabei bin. Ich habe meinen Leuten halt immer gesagt, wenn ihr mich irgendwo braucht, dann sagt mir bitte wo und welche Rolle ich da ausfüllen soll. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir schon das beste Team am Start haben. Und das war halt meine Philosophie, ne? Und also das hat sich ja dann auch gewandelt von ich bin da vorne der Pilot, den irgendwie jeder sehen muss und der da alles steuert, zu wir stellen diese hierarchische Pyramide mal auf den Kopf und ich bin eigentlich sozusagen der Angestellte von meinem Team und gucke, wie ich die am besten supporten kann. Und dann bist du vielleicht nicht mehr so visibel im Unternehmen, sondern im Hintergrund, ja, aber die Maschine läuft halt dafür und so war das bei mir und habe ich mich auch wohl gefühlt, weil für mich war das Coolste immer, wenn die Leute kamen und sagen, ey, der, die, geiler Deal, richtig cool, cooles Engagement und so weiter.
Also wenn immer, du Feedback bekommen hast von anderen Kollegen, zum Beispiel aus dem Vertrieb, über Menschen, die in deinem Team sind, die bei einem Kunden einen guten Job gemacht haben, obwohl du nicht dabei warst, blöd gesagt. Natürlich warst du im Hintergrund als Führungskraft aktiv und hast deinen Job gemacht, blöd gesagt. Aber du warst jetzt nicht die Rampensau, sondern du hast lieber dein Team nach vorne geschickt.
Ja, genau. Aber klar, da musste ich auch mal für mich für mich hinkommen, dass das so ist. Und deswegen, wie du es gerade gesagt hast, umso wichtiger, sich selber vorne darüber klar zu sein und das mit der Führungskraft, die man selber dann bekommt, eben in diesem Prozess auch klar zu ziehen. Also ich glaube, wie du es gesagt hast, wenn in diesem Hiring-Prozess diese Themen nicht von der Company-Seite aus angesprochen werden, dann ist das schon Red Flag. Also
Also irgendjemand muss mir mal die Frage stellen oder zumindest, oder ich würde die Frage, wenn ich jetzt mich nochmal auf eine SE-Management-Stelle bewerben würde, würde ich die Frage stellen zu meiner Führungskraft, wie viel Zeit erwartest du von mir, dass ich auf Opportunities mit Kunden verbringe? Und dann muss irgendein Prozentsatz kommen oder eine Anzahl von Stunden pro Woche, weil wenn der dann sagt, ja, schon so ein bisschen, dann würde ich sagen, ja, was heißt denn jetzt ein bisschen? Also 50%, 80%, 20%? Also lass mal hier bitte sehr konkret werden, weil ich habe eine Vorstellung davon und du anscheinend auch. Und wir wollen nicht, dass das auseinanderweicht, sonst gibt es Konfliktpotenzial.
Ja. So, jetzt wären wir mal ein bisschen operativ vielleicht noch, oder? Und sagen wir, jetzt haben wir das mal idealerweise geklärt. Wir wissen selber, wer wir da sein wollen, haben so eine grobe Idee von dem, was wir tun wollen, was wir nicht mehr tun wollen und sind mit der Führungskraft abgestimmt, haben uns auch mit den Sales Heads schon mal zusammengesetzt und gesagt, ich bin jetzt da. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, eine Frage, wenn man dann, also mit seinem Chef, die kann man genauso stellen, aber vor allem mit den Head of Sales oder mit den Peers, die du dann hast, und die lautet in etwa, was kann ich tun, um dein Leben leichter zu machen? Also mal bewusst diesen Schritt zurückzumachen und mal zu gucken, was ist die Erwartungshaltung von deren Seite, worauf legen die Wert, was ist denen wichtig? Das heißt, also erstens nicht, dass du das alles tun musst, sondern das kannst du ja für dich dann mal bewerten. Und das heißt zweitens natürlich auch, du kannst irgendwann auch mal einen Anspruch und eine Forderung stellen. Aber ich glaube, wenn du da neu reinkommst, ist einen Schritt zurück machen und zuhören, erstmal viel, viel wertvoller, als direkt zu sagen, so hier ist jetzt mein Plan, wie ich hier die Welt verändere oder rette. Und das sind genau diese Talks, auch die du gesagt hast, komm, ich komme mal ins Office, wir trinken mal einen Kaffee, gehen mal zusammen was essen, also entspannte Atmosphäre idealerweise, und dann einfach mal zuhören, gar nicht viel erzählen, aufnehmen und lernen und mit den Menschen, für die du dann verantwortlich bist, hast du es ja schon gesagt, auf jeden Fall auch diese Einzelgespräche geführt zu haben. Und wenn auf deiner Ebene, also First-Line-Management, dann auch noch Peers vorhanden sind, würde ich mich mit denen auch mal austauschen, weil die sind ja schon da, die haben schon irgendwas gesehen. Mit denen tauschst du dich idealerweise auch im Hiring-Prozess mal aus. Aber da kannst du natürlich auch extrem viel lernen, wie das da so abläuft. Und dann machst du dir erstmal ein Bild. Also erstmal ankommen. Du musst in den ersten Tagen überhaupt gar nichts verändern, überhaupt gar niemanden retten, sondern kannst erstmal zuhören und lernen, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und ich glaube, dass das oft extrem unterschätzt wird.
Ja, erinnert mich gerade, ich hatte vor kurzem mit dem Frank Kappel getelefoniert. Liebe Grüße gehen raus. Und ich hatte ihm eine Buchempfehlung ausgesprochen. The First 100 Days, glaube ich, heißt das. Oder The First 90 Days, ich muss kurz gucken. Ja, The First 90 Days. Also das Buch, inspirierend, wenn man eine neue Führungsrolle antritt, das mal gelesen zu haben, lohnt sich sehr. Und ich möchte einen Punkt, den du gerade beschrieben hast, noch ein bisschen vertiefen, nämlich die Sache mit den Peers. Hatte ich nämlich hier auf meiner Liste auch mit aufgenommen. Es ist ja so, dass wir als Solution Engineering Team, Pre-Sales Team, also extrem viele Schnittstellen haben in andere Abteilungen. Natürlich der Vertrieb, aber genauso auch Marketing, Customer Success, die Produktentwicklung, das Produktmarketing, vielleicht auch die Entwicklung mal. So, also Renewal Teams, ja, je nachdem, wie man dann so aufgebaut ist. Also überall gibt es da Schnittstellen rein. Und was ich beim nächsten Mal auch wieder machen würde, ist mir sehr genau mal meine Peer Map aufzuschreiben. Also wer sind meine Peers? Also auf derselben Ebene wie ich, aber die leiten andere Teams, mit denen wir aber jeden Tag, den ganzen Tag zu tun haben. Und wer sind diese Menschen? Wie lange sind die schon da? Und mich mit diesen Menschen auch zu treffen und zu überlegen, was ist denn mit diesem Menschen eine sinnvolle Kadenz? Ist es sinnvoll, sich einmal in der Woche zu treffen? Wahrscheinlich mit so einem Vertriebsleiter, durchaus sinnvoll, weil wenn dein Team die ganze Zeit mit den IAs zusammenarbeitet, kann man sich mal mit dem Vertriebsleiter auch mal einmal in der Woche checken. Customer Success und so weiter, vielleicht alle zwei Wochen, was auch immer. Das sind jetzt nur Platzhalter. Aber diese Kadenz mal aufzusetzen, um eben zu schauen, wo läuft's gut mit dem Teams, wo läuft's vielleicht noch nicht so, wie es laufen könnte, was braucht ihr noch, was erwartet ihr von uns, was erwarten wir auch von euch übrigens, damit's hier gut wird.
Ja, also mal kurz zusammengefasst, ich glaube, also für mich die zwei wichtigsten Aspekte ist, also bring dich oder lass dich in die Reflexion bringen, bevor das irgendwie losgeht, während du schon in dem Prozess bist, such dir mindestens mal einen Mentor, Mentorin, ich würde sogar fast sagen, idealerweise außerhalb der eigenen Firma, also gerne auch innerhalb, aber mindestens eine Person außerhalb der eigenen Firma. Das gibt dann manchmal einen frischen Blick auf die Dinge und wird dir einfach bewusst. Und das Zweite, wenn du dann da rein startest, listen to learn. Ne? Also erstmal zuhören, um zu lernen. Und jetzt warst du ja schon auch in diesen operativen Sachen mit drin. Da möchte ich eine Sache dann noch mit dran bauen. Ich glaube, dass wenn du jetzt losstartest, dann ist ja auf der Teamseite vielleicht auch Unsicherheit, ne? So, also was passiert jetzt mit dem Menschen, der jetzt in der Führungsrolle ist? Wenn du da aus dem eigenen Team promoted wurdest, dann wirst du vielleicht auch feststellen, dass sich das Miteinander mit diesen Leuten verändert, weil auf einmal bist du der Chef, entscheidest über Gehälter, Promotions und weiß der Geier was, die werden dir nicht mehr alles erzählen. Davon kannst du mal ausgehen. Und da musst du dir überlegen, wie gehst du damit um und was ist dir wichtig. Du hast natürlich eine Verpflichtung gegenüber dem Team, du hast aber jetzt auch eine Verpflichtung gegenüber der Company, die nochmal ein bisschen anders ist als in der SC-Rolle. Und ich glaube, eine Sache, die wirklich helfen kann, ist, wenn du mal so ein Kickoff-Workshop machst, ne? Weil jetzt geht ja hier so ein neues Chapter los, jetzt bist du da als neue Führungskraft, das ändern sich viele Dinge. Und in diesem Workshop auch mal zu teilen, was hast du da vorher reflektiert? Wer möchtest du sein? Wofür trittst du an? Was ist dir wichtig? Und gleichzeitig, das hast du in den Einzelgesprächen natürlich schon ein Stück weit gemacht, aber in diesem Team-Setting mal so eine Frage zu stellen wie, was ist denn euch wichtig in der Zusammenarbeit? Ne? Und dann wird es am Ende so ein bisschen auch auf ein Wertesystem rauslaufen und du wirst natürlich feststellen, manche Dinge, die überschneiden sich, so, da gibt's Einigkeit, wir wollen, keine Ahnung, loyal zueinander sein, wir wollen zuverlässig sein, whatever. Und dann gibt's vielleicht Dinge, die sind den einen wichtig und den anderen aber weniger. Auch da wirst du wieder was lernen über die Leute und kannst dir überlegen, wie du damit umgehen musst. Idealerweise gehst du aus so einem Team-Kick-Off-Workshop irgendwie mit einem Stück weit einem geileren Gefühl raus, weil wir gerade für uns gemerkt haben, irgendwas wächst hier gerade. Ne? Wir wissen dann genau, was es ist. Aber idealerweise hilft so ein Austausch, alleine mal den Raum zu geben, es muss ein geschützter Raum sein, mal Dinge aussprechen zu können. Ne? Und da kann alles auf den Tisch. Ne? Das kannst du auch anonym machen, ne? Dass du zum Beispiel sagst, also jetzt mal physisch, wir sind on-site, dann stellst du so einen Rucksack einfach in die Mitte und sagst, es kann mal jeder einen Zettel und einen Stift nehmen und mal die Dinge aufschreiben, die ihn so richtig abfacken. Anonym, ne? So, anonym. Oder die Dinge, die mir unheimlich wichtig sind oder das, was ich mir unfassbar gerne wünsche und so weiter. So, kannst du anonym auch machen, je nachdem, wie die Stimmung ist, was davor vielleicht gelaufen ist. Habt ihr schon dieses Vertrauensverhältnis, dass die Leute wirklich, wirklich offen sind? Also es gibt ja Möglichkeiten. Ich halte das für sehr sinnvoll, weil dann merken die nämlich, dass sie dir wichtig sind. Und ich halte das als Führungskraft für unfassbar wichtig, dass die Leute das checken. Ja, und du kannst natürlich diesen Kickoff-Workshop noch mit anderen Sachen vollpacken, aber dieses, was liegt euch am Herzen, wie wollen wir hier miteinander umgehen, glaube ich, wäre so die Kernfrage. Und letzter Gedanke, eine Sache, die ich sehr schön finde, ist, dann kannst du mal so Pärchen bilden und dann müssen die mal gegenseitig sagen, was die Superpower von der anderen Person ist. Ja, weil also wir selber underestimaten ja oft, was wir gut können und was wertvoll ist auch für dieses Team. Aber andere können das manchmal besser sehen. Ne? Und das ist, also wenn das funktioniert, wenn du das Gefühl hast, da ist so viel Trust und so weiter da, dass die Leute dann ein bisschen aus sich rauskommen, weil ich glaube, das braucht's, dann kann das was unheimlich Schönes sein, weil da ist ja dann ganz viel Wertschätzung drin, ne? Und da ist ganz viel Support drin und Anerkennung und so weiter. Und du hast wieder extrem viel gelernt, ja. Und dann weiß auch jeder, also übrigens die Person da drüben, zu der kann ich gehen, wenn, ne? Und zu der da auf der linken Seite kann ich gehen, wenn, ja. Und das kannst du in, also halber Tag, ne? On-site sich treffen, dann noch schön was essen gehen, 2 Stunden Vormittag, 2 Stunden Nachmittag, da kann richtig viel entstehen. Und mein Learning ist, diesen Moment, den verpassen viele halt auch, weil sie ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Aber da wäre es sinnvoll, sich um seine Leute zu kümmern.
Ja, finde ich eine starke Idee. Und ich habe noch eine letzte Sache, die ich gerne mit einbringen möchte. Das ist mehr so ein Learning, wo ich, wenn ich nochmal Führungskraft werden würde im Pre-Sales, was ich anders machen würde, weil es zugegebenermaßen von mir eine Schwäche ist und fairerweise, Plot-Twist, auch ein Grund ist, warum ich in dem, was wir hier tun, mehr aufgehe, als ich es in jedem Corporate Environment je täte, was natürlich jetzt sehr autobiografisch und sehr persönlich geprägt ist. Und trotzdem glaube ich, dass viele SEs von dem Ratschlag hier grundsätzlich profitieren können. Nämlich die politische Landkarte auf dem Schirm zu haben. Und damit meine ich jetzt nicht die AfD und die CDU und die Grünen, sondern ich meine die politische Landkarte in unserer eigenen Unternehmung, weil jedes Unternehmen, egal wie groß, ob wir von 20 Mitarbeitenden sprechen oder 200 oder 2000 oder 20.000, es wird immer eine politische Dimension im Miteinander geben, in der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, in der Art und Weise, wie informelle Macht ausgeübt wird, wie Einfluss auf Entscheidungen genommen wird. Und ich war daran immer sehr schlecht. Ich habe das ehrlicherweise immer so, ich habe es gehasst, weil ich immer denke, die Sache muss eigentlich im Mittelpunkt stehen, die Argumente müssten in der Mitte stehen und die Wahrheit ist aber auch in dem Moment, wo du eine große Sammlung von Menschen hast, dass es immer auch Einflussfaktoren gibt, die über die Tatsachen, über die Fakten hinausgehen. Und dieses Klavier spielen zu können, ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, die das sehr, sehr gut können. Das wäre etwas, was ich mir versuchen würde, mehr anzueignen. Und da wir als SE natürlich, ich sag mal, inhärent ein starke, also sehr stark technisch sind, sehr stark mit dem Produkt sind, ist meine Erfahrung zumindest, ich will das nicht pauschalisieren, da gibt es Ausnahmen, ist meine Erfahrung, dass die meisten SEs auch, dass da eher so ein blindes Auge haben bei dem Thema. Interne Firmenpolitik. Und gleichzeitig in dem Moment, wo du Führungskraft bist, wirst du natürlich dem zwangsläufig entweder ausgesetzt oder du kannst es vielleicht auch mitgestalten. Und das ist die Opportunity. Wenn du nämlich die politische Landkarte deines Unternehmens besser verstehst, dann wirst du in der Lage sein, auch deine Interessen und deine guten Ideen besser und effektiver durchzusetzen. Was dann idealerweise natürlich im Interesse von allen ist.
Ja, ich glaube, da auch eine erste gute Anlaufstelle, dann deine eigene Managerin oder der Manager, der ist ja dann schon Second Line oder sie ist schon Second Line und kann dir vielleicht schon ein paar Hinweise geben, wie das so läuft. Ja. Ich glaube, tatsächlich oft einer der Gründe, warum die Leute dann am Ende frustriert aufgeben und sagen, ich muss jetzt sowas anderes machen. Ja. Also ja, ist nicht für jeden, also ich teile das, ne? Also für mich auch nie. Ich hatte auch nie großes Interesse, Secondliner zu werden, unter anderem aus dem Grund. Ja.
Ja.
Anyway, also ich hoffe, da war eine Menge drin. Ich würde sagen, wir können noch eine weitere Folge machen, wo wir dann alles, was wir heute gesagt haben, mal weglassen und eher so reingehen. Was ist denn das Playbook für Teammanagement und Orchestrierung? Was ist der Blueprint? Ich schreibe das zufällig gerade für die.
Ich wollte gerade sagen, da bist du doch gerade dabei, für unsere Academy sowieso
nicht. Ja, genau. Vorzubereiten, ne? Für unsere Academy, die Hälfte ist schon soweit fertig. Aber das können wir auch mal in eine Podcast-Folge komprimiert reinpacken. Was glauben wir, sind so die idealen Sachen, die man tun sollte, um dann so ein Geschäftsjahr erfolgreich mit seinem Team zu gestalten? Heute war ja eher so dieser, wir machen jetzt den Switch von IC in die Führungsrolle. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch wenn ich schon wieder vergessen hatte, worum es eigentlich geht.
Ja, du warst auf jeden Fall on fire. Anyway, da steht ja schon das Thema für Folge 266 nächste Woche schon fest. Und das war für dich Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonnier gerne die Show, teile das gerne mit jemandem, der auch davon profitieren könnte. Solltest du Fragen, Kritik, Themenwünsche haben, dann schreib uns natürlich sehr gerne. Wir sind bei LinkedIn aktiv und lesen dort natürlich auch unsere Nachrichten. Link zu den Profilen findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.